Hallo und herzlich willkommen zum Intronauten Verlag Podcast, der Podcast für kreatives Schreiben. Es soll jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger kommen, da ich die Avengers-Folge hochgeladen habe. Da hat sich dann doch relativ schnell wieder die Zuhörerschaft eingefunden. Deswegen scheint es da ja tatsächlich einen Bedarf zu geben, uns beim Diskutieren zuzuhören. Und das soll auch heute ein interessantes Thema geben. Und zwar, da wir letzte Woche über die 3- bzw. 5-Akt-Struktur gesprochen haben, haben wir uns gedacht, gehen wir das jetzt in meinem Detail durch. Bei mir ist natürlich wie immer Tobias, hi.
Hi Marc.
Denke mal, da können wir eigentlich schon direkt in die Vollen gehen, ne? Also der erste Akt ist ja immer, wie wir letzte Woche gelernt haben, ist ja immer der Akt, der viel etabliert, der so den Ton darstellt, der die Informationen, so die wirklich wichtigen Informationen über die Welt und die Charaktere darstellt und auch vielleicht den zentralen Konflikt schon so ein bisschen andeutet. Und da wollte ich unbedingt über den Film A Quiet Place sprechen. Der ist letztes Jahr in die Kinos gekommen, ziemlich genau vor einem Jahr sogar. Und wir haben uns den damals angeguckt und mein Kumpel, mit dem ich da drin war, der hatte den Trailer nicht gesehen. Der hat mir einfach vertraut und sich gedacht, ja, der war dann natürlich von dem Anfang, über den wir jetzt explizit sprechen wollen, natürlich dementsprechend geflasht. Du hast den Film gesehen, du weißt genau, was ich meine.
Ja, definitiv.
Und für alle, die jetzt noch nicht wissen, wovon wir reden, die können sich den Film auf Amazon Prime aktuell reinziehen. Der ist nämlich jetzt seit ein paar Tagen da drin. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, oh, da ist Gesprächsstoff. Und gerade der Anfang, so die ersten 10 Minuten, weil es sind genau auf die Sekunde 10 Minuten, bis dann der Titel, die Title Card eingeblendet wird. Also alles, was davor ist, unsere Introduction. Danach ist zwar auch immer noch erster Akt, da können wir auch drüber sprechen, aber ich finde, die ersten 10 Minuten sind eigentlich, das umfasst eigentlich alles perfekt, was ich eigentlich letzte Woche erklären wollte, wenn es um den ersten Akt geht. Aber wie immer fragen wir uns ja jetzt erstmal genau, wie hat uns der Film gefallen?
Also ich fand den Film extrem gut. Das Ende, wo wir vielleicht jetzt nicht unbedingt drauf eingehen werden, fand ich jetzt nicht so überragend. Also realistisch, aber überragend. Also nicht wirklich, dass es mich jetzt so geflasht hätte.
Wir müssen es ja nicht spoilern, aber du kannst mir ja trotzdem vielleicht durch die Blume mal sagen, was dich daran gestört hat.
Ich weiß es gar nicht genau, was mich daran gestört hat. Das ist wirklich schwierig zu fassen, weil es nicht so wirklich Überraschendes war, glaube ich. Denn genau das hat das Ende, finde ich, vom Anfang unterschieden. Der Anfang, gerade eben, ich sag mal, Minute 10 oder kurz vor Minute 10, die überrascht einen die ganze Zeit. Man ist wirklich sehr, sehr drauf fokussiert, worum es jetzt geht, was ist jetzt hier so spannend, worum geht es überhaupt. Und ich finde, das ist im Ende nicht mehr so besonders. Und da fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Twist. Das Opfer, sage ich mal, ohne zu spoilern, fand ich sinnvoll und realistisch und das Ende an sich ist auch realistisch, aber es hat mich trotzdem einfach nicht so umgehauen, dass ich jetzt nach dem Film so geflasht war und sagte, boah, das ist ein krasser Film, sondern ich dachte mir, ja, krasser Anfang, aber Ende war nicht komplett meins.
Ja gut, ne, das ist ja dann, das ist ja völlig legitim, dass man da auch mal verschiedener Meinung ist. Ich fand das Ende total geil, ich fand gerade so das darauf hinarbeiten, weil ich hasse Sachen, die kein richtiges Ende haben. Deswegen finde ich auch viele TV-Serien einfach scheiße, weil die halt dann immer darauf spekulieren, dass dann noch eine Staffel kommt und so. Und
aber ein richtiges Ende hatte man ja nicht, also es war ja schon...
Doch, also nein, das ist ein ganz eindeutiges Ende. Natürlich drehen die jetzt natürlich aktuell noch einen zweiten Teil, weil es ein erfolgreicher Film war, aber was das Ende dir signalisiert hat, und jetzt müssen halt einfach alle mal weghören, die das jetzt noch nicht gespoilert bekommen wollen, das Ende hat dir signalisiert, wir haben die Schwäche erkannt, wir haben die Fähigkeit errungen, uns zu wehren. Punkt. Alles, was danach ist, ist ein logischer Gedankengang, den man sich dann denken kann. Natürlich wird jetzt die Fortsetzung der Sache natürlich noch irgendwie was Neues hinzufügen. Das würde mich jetzt wundern, wenn sie jetzt einfach an der Stelle weitermachen und es dann jetzt keine neuen Probleme, neue Twists kommen, die da jetzt auf die Sache verschweren würden. Aber du kannst es dir ab jetzt, ab dem Ende, kannst du dir eigentlich denken, wie es weitergeht.
Ja, deswegen ist das Ende. Ja, okay, das macht dann in dem Sinne auch wirklich Sinn. Was mir besonders gut gefallen hat, ist ja einerseits, dass John Krasinski die Regie geführt hat. Mhm. Und das ist mein absoluter Lieblingsschauspieler aus The Office.
Ja, er ist auf jeden Fall, genau dadurch ist er ja bekannt geworden. Ne? Also The Office ist eigentlich eine Comedy-Serie und da spielt er ja eigentlich auch eher so den
Quatschkopf.
ein bisschen Quatschkopf, ein bisschen Fiesling, ne? Weil das muss man sich so vorstellen, The Office ist, also das ist die amerikanische Version von The Office.
Von Stromberg.
Und wir Deutschen haben Stromberg ist im Grunde dann der deutsche Ableger davon. Das Original ist eine britische Serie, die heißt auch The Office, ist mit Ricky Gervais. Aber viele der Charaktere sind halt sehr ähnlich. Also im US ist Bernd Stromberg ist da Steve Carell. Dann gibt es natürlich auch in der US-Version so ein Ernie. Der wird dann natürlich auch immer geärgert, beziehungsweise der wird dann auch ab und zu mal so als ja, als Buhmann genommen und unser John Krasinski ist eigentlich so immer der gewesen, der sich immer die Streiche ausgedacht hat und so weiter. Und ja, er hat aber in den letzten paar Jahren dann wirklich ein paar Filme gemacht, wo er sich auch stark als Actionheld präsentiert.
Hier
Und
Tom
zwar
Clancy's Jack Ryan, ne? Zum
genau,
Beispiel.
die Amazon Prime-Serie Jack Ryan, da spielt er halt die literarische Figur, die bereits von Ben Affleck, Harrison Ford, Alec Baldwin und Sean Connery schon verkörpert wurde. Also es gibt ja schon zig Filme, hier Jagd auf Roter Oktober und so weiter, sind alles Filme von dieser Jack Ryan-Sache. Auf jeden Fall ist das so eine Serie, wo er den Hauptdarsteller spielt. Dann hat er mit Michael Bay zusammen noch so einen Polit-Action-Film gemacht, der hieß 13 Hours. Da ging es um den Angriff auf Benghazi, das amerikanische Politik, da will ich jetzt nicht zu sehr drüber reden. Der Film war okay. Auf jeden Fall positionierte er sich jetzt öfter auch als etwas Seriöseres, ne? Nicht, dass jetzt Comedy unseriös wäre, aber eben so die Wahrnehmung. Ja, und dann hat er dieses Angebot bekommen, diesen Film zu spielen, also als Hauptdarsteller, und hat dann sich gedacht, ey, da würde ich sogar gerne Regie führen. Und hat dann sogar, da er dann in der Hauptrolle einen Familienvater spielt, hat er dann tatsächlich sogar seine Frau, und das ist meiner Meinung nach die wirklich talentierte Schauspielerin in der ganzen Geschichte, die halt auch Schauspielerin drin ist, Emily Blunt, als seine Filmfrau engagiert. Denn die beiden haben halt tatsächlich gerade Kinder und die auch dann in so ungefähr in dem Alter sind, und das hat die dann wohl angesprochen, diesen Film dann zu machen. Und ich finde, das reichert die Geschichte sogar noch echt an, weil man wirklich merkt, dass die beiden eine Real-Life-Chemistry zusammen haben. Und man glaubt denen, dass die so eine Familie auch in so einer schweren Zeit irgendwie aufbauen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt der Sache so ein bisschen voraus, denn wir wollen ja über den Anfang sprechen. Also müssen wir auch erstmal erklären, was wir überhaupt hier in dem Film haben. Und der Film fängt an mit einer, ja, mit Establishing Shots, nennt sich das. Das sind dann manchmal so Landschaftsaufnahmen oder ja, eben einfach so Sachen, die Sachen establishen, also etablieren. Und
Dass man
darin,
einfach weiß, wie die Welt aussieht im Endeffekt, ne?
genau, und
Oder?
darin kann man schon viele Sachen erklären, ohne dass man sie ausbuchstabiert. Zum Beispiel halt den Ort, die Zeit, ne, wenn er jetzt irgendwelche Renaissance-Häuser siehst, dann kannst du dir vorstellen, okay, wir sind möglicherweise in einem Period Piece. Aber ja, also wir sehen erstmal so ein paar, ja, wir sehen so eine Kleinstadt, die ja so in ländlicher Gegend ist. Also wir sind nicht in der Stadt, sondern wir sind eher auf dem Land. Also man sieht viele Bäume im Hintergrund. Das ist also alles so ein bisschen Rural Area mäßig. Und wir sehen, dass überhaupt keine Menschen da überall sind. Also das Ganze sieht dann sogar ein bisschen heruntergekommen aus. Der erste Shot ist sogar auf so eine umgefallene Ampel. Und das riecht alles schon extrem nach Postapokalypse. Also wirft es natürlich dann auch schon die erste Frage auf.
Was ist hier passiert?
Was ist hier passiert? Sogar noch bevor wir den Establishing Shot sehen, kommen wir ja so eine Title Card, wo schon draufsteht Tag 89.
89, ja.
Und das wirft natürlich sofort die Frage auf, was ist vor 89 Tagen passiert? Also Tag 89 kann alles sein, aber irgendwas muss ja Tag 1 gewesen sein, und das wird dann wahrscheinlich der Event sein, der mit dieser Apokalypse zusammenhängt. Und das sind Sachen, die wir in unserem Kopf schon automatisch zusammenknüpfen, während wir dann diese Establishing Shots sehen. Da muss man jetzt, wenn man das jetzt aufs Schreiben übertragen will, muss man natürlich jetzt denken, okay, ich kann ja nicht einfach schreiben, ländliche Gegend.
Punkt.
Punkt. Ich meine, kann man schon machen, aber es ist schöner, wenn man sie ein bisschen indirekter und versteckter macht. Also das muss nicht ausbuchstabiert werden, aber genau darum geht's ja, ne? Also minimale Exposition und die halt dann so schön versteckt zum Beispiel. Und da ist so mein Lieblingsbeispiel, wenn es um sowas geht. Der Anfang von Krieg der Sterne, Star Wars, der allererste. Man sieht, wie das kleine Raumschiff der Rebellen vor dem riesen Raumschiff des Imperiums flüchtet. Und ab und zu von den Lasern getroffen wird. Und wir verstehen sofort, aha, die sind klein, nicht gut ausgestattet. Aha, und das große, riesige Raumschiff. Und man sieht, jeder kennt diese Kamerafahrt von dem Raumschiff, was in das Bild rein fliegt und nicht aufhört. Es wird länger und länger und länger und es fliegt und fliegt. Und du siehst das ganze Raumschiff und es ist schier unendlich, was diesen langen Arm des Imperiums über die Galaxis darstellt. Im wirklich bildlichen und im übertragenen Sinne, also noch klarer kann man gar nicht machen. Aha, die kleinen Rebellen, das böse Imperium, groß, mächtig und übergreifend. So. Und genau das macht A Quiet Place halt auch. Und das sehen wir, wenn wir diese leere Kleinstadt sehen. Okay, wir sehen, hier ist auf jeden Fall was passiert. Die Menschen sind alle weg. Und dann sehen wir, okay, dann sehen wir diesen Sandpfad so ein bisschen. Wir fragen uns, was kann das bedeuten? Aber das wird später auch sehr deutlich. Und dann sehen wir so eine Vermisstentafel mit ganz vielen Steckbriefen von vermissten Leuten. Und denken wir so, okay, hier ist auf jeden Fall was passiert.
Und vor allem dadurch, dass diese vermissten Anzeigen auch schon sehr alt aussehen, ne? Also vergilbt etc., weiß man, dass das auch alles schon zu diesem Zeitpunkt schon viel, viel länger her ist.
Ja, nun, sie könnten ja maximal 89 Tage alt sein.
Ja, gut, aber das dann hat man da immerhin auch schon mal so einen Hinweis, dass da jetzt keine neuen vermissten Anzeigen dazugekommen sind, so in dem Sinne, ja, dass das nicht mehr gepflegt wird.
Genau, und gerade sehen wir dann, und das ist so der eigentliche Anfang so, das ist der Laden, diese Apotheke oder was sie da, diese Convenience Store, den sie da betreten. Und da sehen wir, okay, der ist schon geplündert worden. Also hier sind möglicherweise Leute abgehauen, wir wissen nicht genau. Und dann wunderschöne Mise en Scène, und ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, aber da ist dann, das ist Mise en Scène, das ist Foreshadowing. Die ganzen Regale sind leer, alle bis auf eins. Ein Regal ist nicht leer. Und das sind alles Sachen, in dem Regal stehen, die Sachen, die in diesem Regal sind, was nicht leer ist, also was nicht geplündert wurde. Und dadurch, dass alles drumherum wirklich leer geräumt ist, kann man sich daraus nur denken, okay, das ist mit Absicht nicht weggenommen worden. Das sind alles Sachen, die Lärm machen. Chips-Tüten, Kekse. Mhm. Wissen wir natürlich jetzt in dem Moment noch nicht. Aber wenn wir
das begreift man überhaupt nicht. Das, obwohl man ja nochmal darauf hingewiesen wird, als das Kind dann eben an dieses Regal dann eben auch geht.
Genau. Aber das ist die Mise en Scène. Mise en Scène ist französisch, bedeutet eigentlich nur so Szenenaufbau. Aber das ist ein Stilmittel aus dem Film. Denn es gibt, im Film gibt es zwei Arten von Montage. Also zwei wichtige Arten. Es gibt die zeitliche Anordnung von Bildern, also hintereinander, was du halt hintereinander siehst und so weiter. Und dann gibt es die innere Montage und die wird oft Mise en Scène genannt. Das bedeutet halt wirklich wörtlich einfach nur in Szene setzen, aber das bedeutet dann so wie, weil das gibt es auch im Theater, das ist wie die Kulisse aufgebaut ist. Also das kann sein, wie Figuren zueinander angeordnet sind, ob der eine jetzt irgendwie auf einem Baum sitzt oder auf jemanden hinabschaut, das kann ja auch schon viel bedeuten, ne? Wenn ich mich auf so ein Podest stelle und auf die Leute unter mir drunter hinabschaue, kann das ja auch schon bedeuten, dass ich auf die hinabschaue halt und so weiter. Das ist Mise en Scène. Und wenn wir dann diesen Laden sehen und wie das angeordnet ist, das ist also eigentlich auch schon so ein Hinweis so. Und dann sehen wir die ersten Charaktere, dann sehen wir zum ersten Mal die Familie. Wir fangen an mit dem Mädchen, auch ganz bewusst fangen wir mit dem Mädchen an, weil sie halt so das Wichtigste ist, und vor allem sehen wir sie von der Seite von hinten, sodass wir sofort das Hörgerät sehen, was sie trägt. Noch deutlicher kann man ja nicht machen, dass das möglicherweise wichtig ist, aber wir nehmen das halt so auf, wir nehmen das Hörgerät auf, wir sehen die Kinder, die da durch die Gänge springen, das ist also, die sind alle barfuß. Und sie unterhalten sich mit Gebärdensprache. Jetzt an dem Hörgerät können wir uns denken, dass die Gebärdensprache natürlich nötig ist, weil das Mädchen möglicherweise taub ist. Aber ob die Gebärdensprache noch vielleicht einen anderen Zweck hat, sehen wir dann, wenn auch die anderen miteinander Gebärdensprachen sprechen.
Und richtig begreifen tun wir, dass das Mädchen stumm oder taubstumm ist, wenn sie dann gezeigt wird und die Musik komplett abbricht, beziehungsweise die Hintergrundgeräusche komplett genullt werden, sage ich mal.
Genau, und die werden gemutet, ja.
Also, komplett gemutet sind, und das finde ich ist so genial gemacht, weil das so eine bedrückende Atmosphäre sofort erstellt.
Ich glaube, der Film wurde auch genau deswegen für einen Oscar nominiert, also für das Sounddesign damals. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube
schon.
Ihr habt
die Musik weggelassen, deswegen kriegt ihr einen Oscar.
Nee, das Sounddesign ist ja nicht Musik.
Nein, das ist schon klar.
Das Ding ist auf jeden Fall, das Wichtige ist, dass die in diesem Film haben die diese Geräusche mit im Drehbuch drin. Und wenn man jetzt selber mal überlegt, wie man so geschrieben hat, dann klar, man beschreibt manchmal auch, was Figuren hören und so.
Gesundheit.
Danke. Man beschreibt natürlich auch manchmal, was so die Figuren hören, wie sich Sachen anhören, aber oftmals ist das eher so ein Hintergedanke. Wir fokussieren uns dann doch mehr darauf zu beschreiben, wie Sachen aussehen und so weiter. Und ich glaube, da ist so ein großer Vorteil in dem Film, weil gerade das, weil wir nehmen Filme mit zwei Sinnen wahr, mit dem, wir sehen ihn und wir hören ihn. Und gerade, dass der zweite Teil so ein bisschen wichtiger, also einen wichtigeren Stellenwert bekommen hat, ist natürlich jetzt aufgrund der Thematik von dem Film sinnvoll, aber dass sie es halt dann auch wirklich konsequent gemacht haben, fand ich gut. Aber ist jetzt für uns gerade erstmal nicht so interessant, weil das ist ja kein Podcast für Filmer, auch wenn ich da sicherlich auch viel zu erzählen hätte. Aber es geht ja um das, was wir auf dem Papier machen. Da ist es jetzt so, wir haben jetzt also schon mal die Familie, sehen wir jetzt langsam. Also das ist auch immer schön inszeniert, dass die Figuren immer in das Bild reinkommen. Also wir zeigen etwas, also wir zeigen zum Beispiel den Gang und dann sehen wir, wie die Figur in den Gang reinkommt, also in unser Blickfeld. So introducen, stellen wir dann neue Charaktere vor und dann sitzt dann der kleine Junge, der krank ist, was wir dann auch sehen, sitzt dann auf dem Boden und dann sehen wir von der Seite dann die Mutter reinkommen, die dann die Arzneimittel prüft und dem kleinen Jungen irgendwie dann die Medizin irgendwie zusammensucht. Und dann verstehen wir natürlich, okay, das ist eine Familie, die zusammengehört. Das ist also auch schon, ohne irgendwie ein Wort gesprochen zu haben, uns klar. Ne? Das wurde uns jetzt durch die Bilder erklärt. Und wir sehen, wie die Dynamiken zwischen den verschiedenen Charakteren schon funktioniert. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Also die Mutter ist auf jeden Fall fürsorglich. Und der Vater ist, weil er ja versucht, auf der einen Seite versucht er, da gehen wir jetzt gleich nochmal genau drauf ein, mit den Batterien und so weiter, versucht er zu beschützen. Aber er ist auch technisch interessiert. Also er versucht, das Hörgerät von dem Mädchen zu verstärken. Da sehen wir, das ist so sein Ding. Das kleine Mädchen, was dann dieses Spielzeug auffängt, was der Junge von dem Regal gestoßen hat, zeigt, dass auch die aufeinander aufpassen, dass sie halt zusammengerückt sind durch was auch immer passiert ist. So,
das ist nämlich auch ganz wichtig. Man hat da wirklich so eine funktionierende Familie, ne? Die eben in solcher, und man merkt es ja, in so einer bedrohlichen Situation aufeinander aufpassen.
Genau, aber die bedrohliche Situation selber haben wir immer noch nicht so ganz verstanden. Wir verstehen, dass die alle sehr, sehr daran interessiert sind, möglichst leise zu sein. Also wird es wahrscheinlich irgendwas mit Geräuschen zu tun haben. Ne? Denn jetzt wird uns auch klar, warum da so eine Sandspur war. Das dämpft natürlich die Geräusche, warum die alle barfuß laufen. Und der Titel des Films, Quiet Place, wir wissen also schon, dass es wahrscheinlich irgendwas damit zu tun hat. Und das wird dann endgültig erklärt, wenn wir dann so die richtigen Regeln der Welt erklärt bekommen. Und das machen sie dann doch tatsächlich ziemlich eindeutig und unmissverständlich, weil der Junge will dieses Spielzeug haben und der Vater nimmt ihm das weg und macht dann die Batterien daraus, legt die auf den Tisch und erklärt ihm dann mit Gebärdensprache, dass das zu laut ist. Er erklärt es ja nicht nur dem Jungen, er erklärt es auch uns.
Genau, dem Unwissenden.
Richtig, ja. Und da werden natürlich auch wieder die Beziehungen zwischen den Charakteren erklärt. Ne? Also er ist der fürsorgliche Vater. Ich habe sogar gelesen, dass die Figur, die er spielt, die heißt Lee. Und Lee bedeutet wohl der Schutz und behüten.
Ja, okay.
Also es ist schon sehr on the nose, wenn man sich die Mühe macht, die Namen und so weiter mal so ein bisschen zu recherchieren.
Vor allem, da sie auch ja nie vorkommt, ne? Also es wird ja nicht einer mit Namen angesprochen.
Genau, die nennen sich natürlich nicht mit Namen, ne? Also es ist alles mit Gebärdensprache und so weiter. Aber ja, das sind so kleine Details, die jeder Autor immer ganz gerne einbaut, ne? Also
ja, die machen das Ganze einfach noch ein bisschen lebendiger, ne? Und wer das bis zu dem Punkt mit den Batterien rausnehmen und diese zu laut Gebärdensprache noch nicht verstanden hat, der bekommt dann danach den Shot auf die Zeitung, auf der dann auch nochmal draufsteht, es sind die Geräusche.
Genau.
Wer es dann noch nicht begriffen hat.
Die Zeitungen und gerade so diese Shots auf Nachrichten und so weiter, die sind sogar kurz nach dem 10-Minuten-Segment, worüber wir sprechen, sind kurz danach sogar auch nochmal ganz wichtig, weil die einfach ganz klar erklären, was das für Monster sind, wo die herkommen. Man muss halt nur wirklich drauf schauen. Und das macht es eigentlich schön, weil so lernen wir genauso viel wie unsere Figuren. Und erinnerst du dich noch, und das ist jetzt ein bisschen unfair von mir, weil das schon so lange her ist, aber erinnerst du dich noch, was Dramatic Irony ist?
Das ist wirklich lange her.
Deswegen erkläre ich es auch gerne nochmal, kein Problem. Dramatic Irony ist, wenn der Zuschauer mehr weiß als die Figuren.
Ach, die Bombe unterm Tisch.
Die Bombe unterm Tisch, Hitchcock, ganz genau. Ja. Und als dann das kleine Mädchen ein bisschen Mitleid mit dem Jungen hatte, der natürlich sein Spielzeug nicht haben durfte, und die haben kurz vorher, um die ganze Sache noch emotional aufzuladen, nochmal miteinander gesprochen. Und da siehst du, dass der Junge eine Rakete gemalt hat und das Mädchen sagt, ey, schön geworden, und was ist das? Und das ist eine Rakete. Und dann sagt der Junge, das ist der einzige Weg, wie wir von hier entkommen können. Ne, also alles mit Gebärdensprache. Und das Mädchen denkt sich dann, er steht so auf diese Raumschiffe, also gibt sie ihm das wieder in die Hand, weil es sind ja jetzt gar keine Batterien mehr drin. Dreht sich dann um und alle gehen. So, der Junge, der packt dann aber die Batterien, nimmt die vom Tisch, und wir sehen, wie die dann alle den Laden verlassen und zurück nach Hause, nehmen wir an, ihren Weg weiter beschreiten. Und natürlich wissen wir jetzt auch hundertprozentig, dass der Junge die Batterien in das Spielzeug reinmacht und dieses Spielzeug natürlich Geräusche macht. Das ist jetzt der Moment, wo wir die Spannung bekommen, weil wir jetzt gleich wissen. Also wir wissen hundertprozentig, wir werden jetzt gleich erfahren, warum man keine Geräusche machen sollte. Wir sind ja nicht blöd, wir können uns vorstellen, dass irgendwas Schlechtes passiert. Also wollen wir natürlich nicht, dass das passiert, was die ganze Sache mit Spannung anreichert. Ja nun, wir warten also auf das Unausweichliche.
Genau, das Kind steckt leider die Batterien tatsächlich rein, drückt auf irgendwelche Knöpfe, die Rakete macht 1000 Geräusche, wie man das nur von R2-D2 kennt. Und genau. In dem Moment drehen sich natürlich alle um. In Slow Motion, haben total Angst, und wir müssen damit ansehen, wie das Kind von irgendwas Großem, Bösartigen gerissen wird.
Genau, das Monster schnappt sich das Kind und das Kind ist tot. Der Vater konnte nicht rechtzeitig dazwischen springen und sich irgendwie nützlich machen. Und die Familie musste mit ansehen, wie der Kleinste dann wirklich von dem Monster gefressen wird. Also nicht gefressen wird, aber auf jeden Fall umgebracht wird. Das ist vor allem interessant, weil somit bekommen wir mehr Empathie, weil wir dieses Entsetzen und die Überraschung darüber, die fühlen wir, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass das jetzt passiert. Also, dass das jetzt so explizit passiert. Und die Familie selber und diese Reaktionen in den Gesichtern, die wird uns ganz klar gezeigt. Und das ist das, was uns die Empathie erzeugt, weil wir ja natürlich auch nicht wollten, dass das passiert, obwohl wir schon mehr oder weniger darauf vorbereitet wurden. Und dass dann die Kamera auf die Familie zeigt und nicht auf das Monster, was schon im Gebüsch wartet oder so. Das ist ein Weg, um Empathie zu erzeugen. So, und dadurch, dass das Monster gekommen ist und wir sind gerade in Minute 9, Minute 10, und das schwächste Glied in dieser ganzen Kette wurde schon gefressen, das ist etwas, das nennt sich Fallhöhe. Wir wissen also jetzt, den gesamten restlichen Film über ist niemand sicher. Weil normalerweise schaffen es die Kinder irgendwie raus. In solchen Filmen, in der Regel, wenn man an Jurassic Park denkt, die beiden Kinder, die sitzen dann in der Küche, in dem Küchenschrank, und die Raptoren jagen die. Aber wir wissen, die Kinder, die kommen irgendwie durch. Nicht in A Quiet Place. Dass sofort am Anfang uns das präsentiert wird, das erzeugt nicht nur halt diesen Schock, sondern es etabliert die Fallhöhe, sodass wir wissen, okay, niemand ist sicher und wir wissen nun, warum Stillsein so wichtig ist. Denn dadurch, dass wir gesehen haben, was passiert, wenn wir nicht still sind, wissen wir jetzt quasi, wir wissen, was passiert, was im schlimmsten Falle passieren kann. Und jetzt ist der gesamte restliche Film, ist jedes Mal, wenn irgendwas droht umzufallen, ne, wir haben dann eine Szene, wo die mit Wattebäuschen anstatt Spielfiguren Monopoly spielen. Wir wissen, okay, das macht Sinn, dass sie das tun. Und es ist auch schlau, dass sie es nicht anders machen. Und dann fällt ja die Laterne Lampe um. Ja. Genau. Und dann ein kleines Feuer erzeugt und alle sind erstmal, ne, also das sind solche Szenen sind dann auch im Film immer öfter drin. Und wäre jetzt am Anfang nichts passiert oder wären sie nochmal entkommen, dann kann man sich denken, ja, okay, so schlimm ist es ja nicht. Die werden schon irgendwie einen Weg finden. Hm. Nein. Werden sie nicht.
Das ist eine gute Regel, wenn in den ersten 10 Minuten ein Kind stirbt, ist der Film ernst.
Ja, genau. Dann nimmst du alles ernst, was dazu geführt hat und willst natürlich im besten Falle vermeiden, dass sowas wieder geschieht. Dadurch ist die Fallhöhe klar für den ganzen Film.
Und das erklärt dann auch für den restlichen Film jede Notwendigkeit, also für alles, was sie im Endeffekt benutzen. Ne? Ob es die zum Beispiel stille Mobiles sind, ne? Also für die Kinder, dass sie da die klappernden Sachen rausgemacht haben oder eben diese Musik, die da gespielt wird.
Dass die Mutter sich, während sie, weil sie ist schwanger und sie erwartet relativ zeitnah noch ein Kind, legt sich in die Badewanne und hält sich den Mund zu, während sie das Kind aus sich herauspresst. Man kann sich ja vorstellen, dass das nicht so leicht ist, da ruhig zu sein, wenn man gerade ein Kind kriegt. So. Und dass es trotzdem absolut notwendig ist, dass sie möglichst leise die Sache über den Berg bringt. Ne? Das ist klar. Du bist sehr verletzlich in diesem Augenblick.
Oder auch das Kinderbettchen, was sie dann zusammenbaut. Also im Endeffekt ist das nur eine Kiste, die so gut wie es geht schalldicht gemacht wurde mit einem mit einer Gasmaske, die sie reinlegen, damit das Kind noch was zu atmen hat. Weil Kinder schreien halt einfach. Das ist ganz normal. Aber das ist in dieser Welt, die uns jetzt etabliert worden ist und wie wir gerade wirklich gelernt haben, extrem schlimm und wie du schon sagtest, wir haben jetzt die Fallhöhe und die erwarten ein Kind und ihnen ist die Gefahr aber auch dann dadurch ganz, ganz klar.
Ja, was aber auch interessant ist, denn das wird natürlich auch den Film noch anreichern über die gesamte restliche Länge und das wurde mit den Reaktionsshots natürlich auch klar gemacht, als wir an der Brücke waren. Das Mädchen, das gibt sich natürlich selber die Schuld dafür, dass das passiert ist, weil sie dem kleinen Bruder das Spielzeug wieder in die Hand gedrückt hat. Ja, hätte sie das nicht gemacht, dann...
Genau, und dazu kommt ja auch noch, dass sie dann natürlich glaubt, dass ihre Eltern sauer auf sie sind.
Genau,
und sie das glaubt... das gibt dem Ganzen natürlich auch noch so ein riesengroßes Problem oder eine Problematik in einer Welt, die an sich schon voller Probleme ist.
Die aber dann auch zu einer der geilsten Szenen später führt. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Jetzt haben wir aber erstmal genau mit dem Moment, wo das Monster den Jüngsten gerissen hat, dann haben wir die Title Card. Das waren die ersten 10 Minuten. Und wir wissen alles, was wir wissen müssen. Es gibt natürlich noch Sachen, die wir gerne wissen würden. Wie zum Beispiel, wo kommen die Viecher her? Und das wird auch 2 Szenen später auch mehr oder weniger erklärt. Also da braucht man jetzt nicht, das ist jetzt aber nicht das notwendige Wissen. Das notwendige Wissen ist eben, wer sind unsere Figuren, wie verhalten die sich gegenüber, was ist das Problem, wo sind wir, wann sind wir und wo sind wir im Sinne von, sind wir auf der Erde und so weiter, ne, der Ort, aber auch das, wo sind wir im Sinne von, befinden wir uns in einem Horrorfilm, befinden wir uns in einer Komödie, befinden wir uns in einer Tragödie und all das sagen uns die ersten 10 Minuten unmissverständlich.
Das stimmt auf jeden Fall und ich finde, dadurch ist, ne, klar, dadurch wird dann alles Spätere auch immer so ein bisschen erklärt und genau was du eben meintest, wir wissen gar nicht, woher die Viecher kommen und ich finde, im Vergleich zu vielen Filmen, interessiert uns das in dem Moment auch überhaupt nicht.
Klar, nee, also Natürlich, wir sind ja in Zeiten von YouTube Verschwörungstheorien und überanalysierenden Podcasts. Da ist es natürlich auch interessant, ne? Man will ja dann trotzdem, wenn man den Film gesehen hat, danach halt auch nochmal irgendwie weitere Informationen, ne? Deswegen gibt es ja, oder gab es zumindest früher immer ganz oft auch eine sogenannte Novelization, also dass dann zu einem Film, der eingeschlagen ist, dann sogar noch dasselbe nochmal als Roman rauskommt und dann weitere Informationen hat. Die Star Wars-Filme machen das zum Beispiel ganz berühmt, weil dann so unmissverständliche Szenen dann manchmal im Buch ein bisschen anders erklärt sind und man da dann nochmal irgendwie so Informationen bekommt, die dann im Film nicht drin waren, die dann aber auch immer noch als wahr gelten, ne? Also muss man jetzt nicht unbedingt weiter darauf eingehen, aber das gibt es auch. Und hier ist es jetzt so, wir müssen es nicht wissen. Es ist keine nötige Information. Wir wissen, dass es diese Monster gibt und dass die ziemlich viel Schaden angerichtet haben und dass es sehr viel Leid und Tod mit sich gebracht hat. Es ist aber natürlich dann trotzdem irgendwie interessant, dann herauszufinden, wo sie herkommen. Für die Figuren wäre es natürlich auch gut, denn wir sehen dann nach der Title Card, sehen wir nochmal eine kleine Szene von dem Mädchen und die Mutter. Aber danach, die übernächste Szene ist dann unser Vater Lee, der in seiner Werkstatt unten mit dem Funkgerät arbeitet, versucht, das Hörgerät zu reparieren, was schon ganz oft nicht hingehauen hat. Das Ganze ist jetzt ein Jahr. Ich glaube, 400 irgendwas Tage
Genau.
nach den Ereignissen der ersten 10 Minuten. Also wir springen in der Zeit ein bisschen nach vorne. Also da ist ein bisschen Zeit vergangen. Das Mädchen hat immer noch Schuldgefühle. Die Mutter ist mittlerweile nochmal schwanger geworden. Und der Vater versucht immer noch, dieses scheiß Hörgerät zu reparieren, zu verstärken. Und klar, dass das auch wichtig wird, muss man jetzt auch nicht unbedingt.
Nee, das lassen wir mal unter den Teppich fallen.
Genau, das wollte ich jetzt nicht spoilern, aber das kann man sich schon denken, ne? Also Regel der drei, es wird immer mal wieder aufgenommen und so weiter, ist klar. Aber hier sehen wir dann, wenn wir dann mit der Kamera so über den Tisch fahren, sehen wir ausgeschnittene Zeitungsartikel, dann sehen wir so ein Whiteboard, wo der Vater so Informationen und Fragen geschrieben hat, wie viele sind es? Es sind hier in der Umgebung confirmed three. Also es sind definitiv mindestens drei Stück, die hier gesichtet wurden. Wo kommen die her? Und dann siehst du irgendwo in der kleinen Ecke, nur wenn du wirklich hinguckst, ne? Das wird nie irgendwie besprochen. Das ist einfach nur auf diesem Zeitungsartikel. Aber wenn du den ertappst, dann siehst du, aha, die sind mit einem Meteoriten auf die Erde geknallt. Und also mit mehreren Meteoriten. Die ganze Erde ist damit irgendwie in Berührung gekommen. Die sind mit Kugeln, mit Waffen nicht zu verletzen. Das hat er auch aufgeschrieben. Da hat er dann noch ganz unten einen Punkt geschrieben: Weakness, also Schwäche, und dann nur ein Fragezeichen dahinter. Denn er ist der Beschützer der Familie, ne? Er versucht natürlich mit dieser Farm, die er da gebaut hat, seine Familie zu beschützen. Und das ist auch so ein bisschen der tiefere. Also die tiefere Aussage dieses Filmes, ne, der Zusammenhalt von Familien und so, und dass man sich für seine Kinder opfern würde und so. Auf jeden Fall, da sehen wir dann kleinere Zusatzinformationen, die uns vielleicht so ein bisschen die Sache so ein bisschen anreichern, möglicherweise, aber nicht unbedingt nötig sind. Aber wir sehen, dass er selber sich auch Gedanken über diese Sachen macht. Also alles, was er weiß, wissen wir auch. Alles, was wir wissen, das weiß er auch. Also wir lernen gleichzeitig über diese Sachen. Und dieses Schild, also dieses Whiteboard, wo er Schwächen, Fragezeichen draufgeschrieben hat, das ist das, was das Mädchen ganz am Ende sieht, ne? Ohne das Ende zu spoilern. Aber du weißt ja, sie hat dann das Hörgerät und sieht dann da die Funkmaschine und sieht dann das Whiteboard, wo drauf steht Schwächen, Fragezeichen. Und dann rattert es in ihrem Kopf, die Zahnräder drehen sich und die Zahnräder in den Zuschauern drehen sich und alle kommen gleichzeitig mit dem und wissen dann Bescheid. So, das ist alles, was ich zum Ende noch sage.
Fast schon zu viel, aber ich glaube, man kann ja gut vergessen.
Aber das das Wichtigste vielleicht, da sind wir gerade so ein bisschen drüber geflogen, das Problem, dass der zentrale Konflikt ist wieder mal ein interner und ein externer. Und der wird in beiden Versionen in den ersten 10 Minuten klar. Der externe Konflikt sind Monster, die uns umbringen, wenn wir zu laut sind. Und der interne Konflikt unserer Hauptperson in Klammern, weil es ist nicht immer ganz klar, wer die Hauptperson ist, bis man dann am Ende angekommen ist und dann wird es hundertprozentig klar, wer die Hauptperson war, und zwar das kleine Mädchen. Ihr Konflikt ist halt, dass sie damit hadert, dass sie schuld war, dass ihr Bruder gestorben ist und dass sie Angst hat, dass ihre Eltern ihr das nicht verzeihen oder dass vor allem ihr Vater ihr das nicht verzeiht. Deswegen, diese Sache führt dann am Ende nochmal zu einer Katharsis, um auf andere Vokabeln zurückzugreifen, die ich bereits erklärt habe. Wenn wir dann sehen, wie sich der Vater für seine Tochter opfert und was er ihr dann sagt, denn zwischenzeitlich kommen die nochmal an diesen Wasserfall, der einzige Ort, an dem die offen und laut miteinander reden können. Und da sagt, der Vater hat dann seinen Sohn, der noch überlebt hat natürlich, dann mitgenommen und da haben die auch über die Tochter gesprochen und dann hat der Sohn gesagt, ja, du solltest ihr vielleicht mal sagen, dass du sie liebst. Und das macht er dann am Ende, bevor er sich dann opfert. Das finde ich eigentlich extrem, extrem, extrem geil gemacht. Also deswegen bin ich auch so irritiert, dass dir das Ende nicht gefallen hat, weil ich finde, das ist sehr clever alles aufeinander aufstapelnd dahin gebaut. Also all diese Sachen, das sind Sachen, die etabliert wurden und du weißt, wie wichtig mir das ist, dass Sachen nicht einfach aus dem blauen Himmel rausfallen, sondern dass die Sachen foreshadowed werden. Genau das macht dieser Film halt wunderbar. Und
Ja, das stimmt schon, ja.
das sind Bausteine, die aufeinander fußen und dann zu dem Ende führen. Aber gerade der Anfang ist hier wirklich die Stärke, nicht nur wegen dem Schockeffekt, der da eintritt, denn ein Jumpscare, den haben viele Filme und viele davon sind scheiße.
Ja, also
Und
ich finde wirklich, dass der Film wirklich eine gute Szenerie wirklich setzt, in die man dann auch extrem reinrutscht. Also mir ist es nach dem Film auch passiert, dass draußen, glaube ich, irgendwo ein Alarm anging von einem Auto oder so und ich mir dachte, oh Scheiße, ach nee, du bist ja gar nicht mehr im Film.
ja, das ist cool.
Aber das finde ich, ne, was du eben auch schon sagtest, dass die nicht Filmmusik, sondern der Filmsound quasi extrem stark gemacht ist. Und das ist ja wirklich immer, die haben ja diese Geräusche von allen möglichen Sachen so verstärkt und mussten ja wirklich aufpassen, dass jedes Geräusch wirklich gut aufgenommen wird. Deswegen musste die Crew auch sehr, 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 sehr leise sein, dass sie eben dann durch Hochpitchen oder Hochpushen die ganzen Geräusche, die eben beim ganz normalen Leben entstehen, dass die gut aufgenommen werden können. Und ich finde, das ist super interessant, wie dadurch so eine krasse Stimmung entsteht. Und
Ja.
deswegen hat mich der Film auf eine andere Art und Weise auch so ein bisschen zum Beispiel an Wall-E erinnert, wo ja auch die ersten 30 Minuten nicht einmal gesprochen wird.
Richtig, und da ist die Sache sogar, dass der Film ab dem Moment, wo dann die Menschen mit reinkommen, ab dann wird der Film kacke.
Ja. Ja,
Also.
genau das ist es. Bis dahin fand ich diese Dynamik, jetzt um bei Wall-E kurz zu sein, die Dynamik von dem ganzen Film, dass alles ohne Worte auskommt, die Dynamik zwischen den beiden, ne, zwischen Wall-E und Eve,
Genau,
die
weil
ist
man sich
so.
dann, wenn man so ein Element rausnimmt, dann muss man kreativ sein, um das zu kompensieren.
Ja, und das haben sie nur mit fetten Menschen gemacht und das ist traurig. Also ich mochte den
Nein, nein,
Film.
ich
Warte
meinte
mal.
jetzt der Anfang, wo alles auf stille Art und Weise
Ach so,
erklärt
ja.
wird. Wir können, uns wurde entnommen, Sachen offen zu sagen. Wir können nicht auf Dialog setzen. Wir können nicht auf Kommunikation setzen. Also kompensieren wir das dadurch, dass wir Wally zum Beispiel so zwei Kulleraugen geben, mit denen er so Emotes machen kann. Dann geben wir ihm Szenen mit dieser einen kleinen Pflanze, die er findet. Die erste Pflanze, glaube ich, die nach dem Müllplaneten, der übergeblieben ist, wieder entsprungen ist. Also die Hoffnung darauf, dass aus der Welt vielleicht doch noch mal irgendwie was gerettet werden kann. So, das sind die Sachen, die kommuniziert werden, ohne dass wir darüber reden. Und gerade, dass wir diese Sache eben nicht haben, da wurde uns ein Arm auf den Rücken gebunden. Also müssen wir kreative Wege finden, um das zu kompensieren. Und das ist, was an dem Film so toll ist. Und A Quiet Place macht das ähnlich. Also, gerade in dem Sounddesign ist das natürlich besonders toll. Ist jetzt wie gesagt, also das ist jetzt für Filmer interessant, für Autoren. Wenn du ein Buch schreibst über was Paranormales oder so, dann musst du dir irgendwie eine Schwäche ausdenken oder irgendwie irgendwas machen, um die Fallhöhe zu erklären. Also wir müssen irgendwie in der Defensive sein, es muss irgendeinen Nachteil geben. Wenn wir hier 80er Jahre Arnold Schwarzenegger Actionfilme schreiben, können wir natürlich damit auskommen, dass er eine ganze Armee platt schießt mit einer Waffe, die er nie nachladen muss. Aber das interessiert heutzutage nicht mehr so viele Leute. Da muss man also, und das ist auch die Evolution des Action-Kinos gewesen, da braucht man eher jemanden wie Bruce Willis, der im Nakatomi Plaza mit barfuß in Scherben tritt und mit Cleverness und mit Tricks und guten Sprüchen sich dieser Terroristenbande stellt und einen nach dem anderen ausschaltet und sich dann auch noch darüber lustig macht, jetzt habe ich eine Maschinenpistole und so. Das sind die Sachen, die spannender sind. Und deswegen hat zum Beispiel Stirb langsam diese Art und Weise diesen Actionhelden abgelöst, weil John McClane ist kein, das ist ein Jedermann, der so da durch den Film durchstolpert, mit Glück und mit Intelligenz. Und davor, 10 Jahre vorher, kamen Sachen wie, wie heißt der, Phantomkommando. Und jeder, der noch nie Phantomkommando gesehen hat, es ist auf seine eigene Weise ein genialer Film. Aber guckt ihn nicht alleine, guckt ihn mit Freunden und guckt ihn mit viel Bier. Denn wenn ihr seht, wie Arnold Schwarzenegger mit nackten Oberkörpern Maschinengewehr abfeuert, was er niemals nachladen muss und dann, das führt zu weit. Auf jeden Fall hätte auch A Quiet Place natürlich einfach nur ein Horrorfilm sein können über außerirdische Bibliothekare, die wollen, dass alles still ist. Und wenn du nicht still bist, kommen sie, um dich aufzufressen.
Meinst du, das sind sie? Also die kommen aus den fernen Galaxien, Bibliotheken?
Ja, das sind Bibliothekare aus dem Weltall, habe ich mir aufgeschrieben. Und immer wenn einer zu laut ist, dann pssst, wirst du aufgefressen. Ja. Nee, das hätte genauso gut auch einfach nur eine Aneinanderreihung von Jumpscares sein können. Aber dadurch, dass sich hier die Macher wirklich so viel Mühe gegeben haben, mit diesem, gerade das Bild, auf dem Rücken festgebundenen Arm, dann trotzdem noch einen Film zu machen, da musst du natürlich kreativ werden. Und diese Kreativität, die sehen wir hier. Und deswegen ist der Film so gut.
Das finde ich auch. Und es gibt zum Beispiel eine Szene, die hat auch noch so eine schöne Meta-Ebene. Dadurch, dass wir eben John Krasinski aus The Office kennen, gibt es eine Szene, wo er dann mit seiner Frau, also Film- und Echtfrau quasi, dasteht und zusammen Musik hört. Und genau diese Szene gab es bei The Office auch so oder so ähnlich. Und
ein kleines Easter Egg.
Ja, wirklich ein kleines Easter Egg. Also es ist auch sehr ähnliche Musik. Ich wollte jetzt nicht nachgucken, ob es wirklich die gleiche Band ist. Aber das wirkte fast schon so, wenn man dann weiß, dass seine Frau da mitspielt, also Emily Blunt, so nach dem Motto, ja, mit der hattest du damals so eine schöne Tanzszene in The Office. Mhm. Jetzt, wenn wir einmal zusammen einen Film machen, dann möchte ich auch mit dir am iPod zusammenhängen.
Ich muss aber auch nochmal festhalten, dass ich Emily Blunt unfassbar geil finde. Es ist eine der meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen, schon immer gewesen. Und der John Krasinski, der kann sich glücklich schätzen.
Der hat ja auch Girl on the Train, hat ja auch die Hauptdarstellerin gespielt, ne?
Ja, der sagst du jetzt den einen Film, den ich von ihr kacke fand.
Echt? Krass.
Ja.
Das ist so schön, wir haben so schön unterschiedliche Meinungen.
Ja, nee, guck mal, ist ebenfalls bei Netflix drin, Edge of Tomorrow. Das ist ein Film, über den wir auch auf jeden Fall noch sprechen werden, weil das ist ein geiler Zeitreise-Science-Fiction-Film. Und da spielt sie auch einfach eine richtig hammergeile Rolle. Und Emily Blunt ist großartig, kann ich jedem empfehlen. Also berühmt geworden ist sie natürlich aus Der Teufel trägt Prada.
Oder hier den Golden Globe hat sie ja für Gideon's Daughter bekommen.
Ja, also die hat total viele tolle Sachen. Jetzt kürzlich war sie in dem Remake von Mary Poppins drin. Mhm. Also die ist sehr wandelbar. Die kann Action, die kann Comedy. Aber ich finde die einfach insgesamt extrem talentiert. Und
Der John.
Der John, ja.
Ja, nee, also
kann man ruhig ein bisschen neidisch sein.
Ich finde, was wir auch eben einfach schon dargestellt haben, ich meine, in so einer Situation muss einfach eine Familie wirklich zusammenhalten, ne? Und das finde ich extrem cool, dass sie das so umgesetzt haben, weil sonst hast du ja in solchen schlimmen Szenen oder in so problematischen ja, Worldbuildings hast du es ja immer, dass Frau und Mann ein Problem miteinander haben oder dass es irgendwann zu einem Konflikt kommt. Aber die beiden sind echt so das Fundament von der Familie die ganze Zeit. Da gibt es ja keine einzige Diskussion zwischen den beiden. Man spürt einfach das, was sie wahrscheinlich aus dem echten Leben in den Film übertragen haben.
Ja.
Und gibt ja auch mehrere Interviews mit John, der dann auch sagt, ja, also er hat sich gar nicht getraut, seine Frau überhaupt zu kritisieren. Und war sich ziemlich sicher, dass wenn sie das spielt, dass sie das gut macht.
Ja, sie ist auf jeden Fall, was schauspielerische Fähigkeiten angeht, sicherlich noch ihrem Ehemann noch um einiges voraus. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er das so sieht. Aber um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen. Kennst du denn noch andere Bücher, Filme, Serien, die einen besonders guten Anfang haben, der richtig viel etabliert?
Boah, das ist schwierig. Also ich meine, dieses Etablieren, das, wir haben ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, dass eigentlich dieses Etablieren ja von allen Filmen gemacht wird. So extrem gut und ich sag mal geheimnisvoll. Da wird es bei mir schon dünn, muss ich tatsächlich zugeben, weil also so, also auch noch
Jetzt,
mit.
also jetzt enttäuscht mich aber.
Wieso? Was hast du jetzt erwartet?
Ja, wenn du schon behauptest, dass das jeder Film so macht, dann hätte ich jetzt aber gedacht, dass du zumindest ein oder zwei nennen kannst, wenn nicht sogar welche, die wir schon in vergangenen Wochen besprochen haben. Wie
Ja,
zum
natürlich,
Beispiel
aber.
The Dark Knight, der Anfang
Ja,
von.
natürlich. Das habe ich damals sogar noch gesagt, dass das einer der besten, das beste Beispiel ist, wie man eine Figur etabliert. Aber
Genau.
ich finde, natürlich, klar, aber die Art und Weise oder die Spannung, die da aufgebaut wird, die finde ich, ist einfach bei A Quiet Place, also das ist so dermaßen anders und um einiges cooler. Deswegen fiel es mir jetzt schwer, was wirklich Vergleichbares zu finden. Aber klar, The Dark Knight, das ist schon, das fand ich auch, war ein gutes Beispiel dafür, um wirklich zu zeigen, warum ist der Typ so und was ist sein verdammtes Problem.
Und das vor allem ohne unsere Hauptfigur eigentlich zu zeigen, was auch überhaupt nicht nötig ist, weil wir die Hauptfigur schon kennen. Jeder weiß, wer Batman ist. Aber es gibt noch so viele andere Sachen, ne? Und da kann man auch so kreativ werden. Ich denke da zum Beispiel an, hast du den Film Zombieland gesehen?
Ja, natürlich, ja.
Eine Zombie-Komödie mit Jesse Eisenberg und Woody Harrelson. Und der fängt einfach mit einer Musikmontage an, wo in Slow-Mo einfach das Zombie-Chaos ausbricht, aber untersetzt mit dem Song For Whom the Bell Tolls von Metallica. Und da wird dann einfach in Slow-Mo dann ganz viel schon etabliert, denn wir werden schon sehen, okay, es geht um eine Zombie-Apokalypse, okay, es ist alles ein bisschen auf Comedy gemacht, weil jetzt da ein Zombie-Clown jemanden jagt, der schwer übergewichtig ist und dann natürlich aus der Puste ist und so. Und das Ganze dann mit Slow Motion, also mit einem zwinkernden Auge bei der Songwahl und so weiter. Und auch dieser Anfang etabliert halt schon super viel. Der etabliert den Ton, der etabliert das große Problem. Und wir sehen dann am Anfang unseren Hauptcharakter, der während des Films ja immer seine Überlebensregeln erklärt, dass man Cardio machen sollte, damit man nicht aus der Puste ist, dass man sich immer anschnallen sollte, dass man immer Türen und Ausgänge checken sollte. Und all diese Dinge, die er als Lektion in seinem Büchlein drin hat, sind genau die Probleme, an die in der Montage am Anfang die ganzen Leute sterben. Also der dicke Mann hat nicht genug Cardio und so weiter und so weiter. Und diese Regeln, die kommen dann später auch immer mit so Einblendungen. Und der Anfang des Films, der ist da eigentlich schon sehr genau in dem richtigen Ton drin und so weiter. Also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Problem mit der kreativen Lösung für relativ langweilige Dinge. So, also ja, es ist jetzt ein bisschen mühselig, sich da jetzt jemanden zu etablieren und dann den Leuten zu erklären, dass es jetzt hier sich um eine Komödie handelt und muss ich ja noch erzählen, wer der Böse ist und so weiter. Und das einfach mal in so einer kreativen Montage zu machen, das anderes tolles Beispiel ist zum Beispiel der Animationsfilm Oben, Ab. Der hat am Anfang eine der wahrscheinlich tollsten Filmmontagen der Filmgeschichte. Der restliche Film ist meiner Meinung nach eher mittelmäßig, also sorry, ne? Jetzt werden sich wahrscheinlich alle Hörer total ärgern darüber, dass ich ja keine Ahnung habe, weil Pixar-Animationsfilme sind ja für viele heilig und auch ich würde wahrscheinlich jemanden ohrfeigen, der mir sagt, dass er Toy Story kacke findet, aber Oben, Ab ist gerade in der Anfangsmontage von dieser jungen Liebe, die dann gemeinsam alt wird und dann eine Person dieser jungen Liebe stirbt und der andere Part, der dann zurückgeblieben ist und dann die Trauer, das alles innerhalb von 2 oder 3 Minuten in so einer total wunderschön inszenierten Montage mit extrem cleverer Mise-en-Scène, wenn ich jetzt auch mal wieder auf Vokabeln zurückgreife. Das, trotzdem sagtest du uns alles, ne? Wenn der Film dann richtig anfängt, dann wissen wir, okay, es handelt sich hier um den Opa und der ist traurig und der ist verbittert und wir wissen genau warum und er lebt abgeschieden und alleine in diesem Haus und wir wissen, warum er dieses Haus nicht aufgeben will, weil da so viele Erinnerungen drinstehen und die Baufirma will das Haus aber planieren, um dann Highway drüber zu setzen und so weiter. All das ist erklärt.
Das stimmt.
Ja. Wir verstehen es sofort. Und jetzt abschließend nur, um diesen Podcast dann auch zu beenden, für jeden, der jetzt selber schreibt und möglicherweise schon an seinem Roman arbeitet oder so, guckt euch mal eure Anfänge an und überlegt mal, ob der Anfang wirklich den richtigen Ton trifft. Das, was ihr eigentlich in dem gesamten Buch sagen wollt, ob das da schon irgendwie angedeutet wird. Wir hatten ja auch schon mal über Foreshadowing gesprochen. Das muss nicht sein, aber es macht sicherlich Sinn, weil wenn wir jetzt wirklich mal über Bücher reden, ne, viele Leute stehen im Laden und klappen euer Buch auf und lesen vielleicht die ersten 2 Seiten, um herauszufinden, ob sie das Ding zu Ende lesen wollen oder nicht. Wenn ihr da drin schon so viel Informationen und ja, so interessant wie möglich gestalten könnt, was euer Buch ausmacht, dann werden die Leute das Buch auch kaufen und dann nicht bereuen, es gekauft zu haben, nachdem sie es durchgelesen haben. So, wenn das aber jetzt was, wenn ihr da jetzt einfach nur erklärt, ja, es ist das Jahr so und so und unsere Hauptfigur ist Ernst hier und der hat das Problem dies und jenes, das ist ein bisschen dröge. Da werde ich möglicherweise das Buch wieder zurück ins Regal stellen. Genau das müsst ihr verhindern. Das müsst ihr verhindern, indem ihr kreativ seid. Und wenn ihr eine kreative Lösung dafür finden wollt, dann guckt euch mal A Quiet Place an. Der macht es sehr gut. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Tobi, hattest du Spaß?
Wie immer.
Wunderbar. Ich nämlich auch. Nächste Woche geht es aber um was komplett anderes. Und zwar, ich habe da jetzt schon öfter mal mit meinen Kontakten und Freunden und so drüber gesprochen. Seit ein paar Tagen gibt es nämlich eine neue Netflix-Serie, gemacht von David Fincher und Tim Miller, 2 extrem respektable Regisseure. Und die haben eine Anthologie-Animationsserie auf Netflix rausgebracht mit 18 Kurzfilmen, also es sind 18 Folgen und jede davon ist ein eigener Kurzfilm von einem komplett anderen Animationsstudio, also jede Folge ist von einem anderen Team gemacht. Teilweise sind die auf der ganzen Welt verstreut, also es gibt ein russisches Team, es gab ein französisches Team, Amerikaner. Die Kurzfilme sind alle zwischen 5 und 15 Minuten lang, haben immer einen anderen Ton, anderes Genre, andere Figuren, also es ist immer grob Science-Fiction, manchmal ist es mehr Science, manchmal ist es mehr Fiction. Die Genres sind darin immer komplett anders. Also manche Folgen sind lustig, manche sind traurig, manche sind gruselig. Du weißt nie genau, was du bekommst. Und genau das ist das Tolle daran. Und das macht es eigentlich wirklich mal nötig, über sowas zu sprechen. Denn Short Stories und so weiter, manche der Geschichten, die da drin sind, sind sogar aus Kurzgeschichten Anthologien, also von Schriftstellern. So ähnlich, wie man sie im Intronauten-Verlag kaufen kann. www.intronauten-verlag.de da möchten wir drüber sprechen und da werden wir im Detail drüber gehen. Wir können jetzt allen empfehlen, sich das selber mal reinzuziehen. Also insgesamt, wenn ihr alles am Stück guckt, dann seid ihr, glaube ich, mit 3 Stunden aus der Sache raus. Also das ist sehr bingebar, wie man so schön sagt.
Bingebar, oh, das ist schön.
Und deswegen Hausaufgabe, die Serie heißt Love, Death and Robots. Und ich möchte, dass ihr mal bereit, also dich jetzt ebenfalls mit eingeschlossen, dass ihr mal bereit packt, was eure Top 3 Lieblingsfolgen waren. Könnt ihr auch mal überlegen, warum das so ist und so weiter. Und dann wollen wir nächste Woche mal unsere Ergebnisse vergleichen und über jeden der Geschichten mal so ein bisschen drüber gehen, jeden der Kurzfilme so ein bisschen unter die Lupe nehmen und mal überlegen, was da für coole Storytelling-Ideen genutzt wurden.
Ich würde auch sagen, die Leute, die das jetzt zeitlich schaffen von unseren Zuhörern, die dürfen dir das, glaube ich, gerne schreiben, oder? Was ihre Top 3 sind.
Genau, also Feedback, Ideen, Vorschläge und natürlich alles, was euch dann zu dem aktuellen Thema einfällt, könnt ihr mir dann auf per E-Mail zu redaktion@intronauten-verlag.de schicken. Danke, dass du mich wieder dran erinnerst. Ich glaube, ich habe es nämlich letzte Woche vergessen.
Ich weiß es gar nicht, aber ich habe da eben auch eine E-Mail hingeschrieben, deswegen dachte ich.
Sehr gut, ne? Das ist das Engagement, das ist ja das Wichtige an sowas. da könnt ihr uns auf jeden Fall eure Gedanken zu unserem Podcast schicken. Auch gerne andere Ideen, Vorschläge, ne? Wir sind da wirklich auf alles irgendwie gefasst und wollen das dann auch wirklich hier anbringen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein.
Ciao.